Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Daddelparadies. Die Gamescom Conference diskutiert Trends wie Cloud Gaming oder Motion Capture. Tiefenimmersion, Motorradrennen in der Kapsel und Tiefseetauchen beim Autofahren. Algorithmen im Alltag. Teil 10. Der Informationsfilter. Reihenabwurf. Fake-Beschwerden verstopfen die Clearingstellen der Plattformen. Und das digitale Logbuch Clonopoly.
In gut 3 Stunden schließt sie in Köln die Gamescom, die wohl weltgrößte Messe für Computerspiele. Und der Andrang war auch in diesem Jahr wieder so groß, dass viele teilweise weit angereiste Gäste, meist Jugendliche, gar nicht reinkamen in die Messe. Und IT-mäßig, da machte ein Begriff die Runde, Cloud Gaming. Da sprachen einige sogar von einem Megatrend. War davon auf der Messe irgendetwas zu spüren, Maximilian Schönherr?
Es gab zunächst mal ein Missverständnis. Ich habe mehrfach gelesen, Cloud Gaming sei, was man mit den Handys spielt, das ist völlig falsch. Mir fielen deutlich mehr Stände als früher auf der Gamescom auf, die Serverdienstleistungen anboten, und zwar sowohl Cloud Computing, also Rechnen in der Wolke, als auch das Abspeichern von Daten in der Wolke. Und das Cloud Gaming ist ja ein Sonderfall vom Cloud Computing. Am heimischen PC kommt dann etwas an, was sich von einem Videostream nicht mehr unterscheidet, eben eine Abfolge von, sagen wir mal, 60 Einzelbildern mit Waldszenen. Also 60 pro Sekunde. Die Dienste heißen Google Stadia, Uplay Plus, PlayStation Now, xCloud und so weiter. Sie waren auf der Messe vertreten, stehen in den Startlöchern, aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis der Gamer merkt, ich brauche keinen Mega-PC mehr.
Warum dauert das noch? Eine Frage der Geschwindigkeit?
Ganz sicher. Bei einem grafisch anspruchsvollen Spiel wie Call of Duty wären angeblich 100 Millisekunden Latenz gerade noch tolerierbar. Latenz ist die Zeit, bis etwas bei mir oder im Rechenzentrum ankommt und wieder zurückkommt. Für mich wäre also das Mega-Thema eher die Latenz. Sie betrifft viele Bereiche beim Computerspielen. Auch die virtuelle und augmentierte Realität ist davon betroffen. Und das 5G-Mobilfunknetz.
Ja, also viele Themen, die auf der Gamescom diskutiert werden. Beginnen wir doch einen kleinen Messerundgang mit noch einem anderen Megathema, nämlich den Energiekosten beim Gaming.
Norman Bourassa ist Energiefachmann am Berkeley Lab in Kalifornien. Auf der Gamescom wartete er mit seiner Studie zum Energieverbrauch von Spiele-PCs auf. 5% des gesamten Energieverbrauchs in kalifornischen Haushalten entstehen durch Gamer. Damit überholen sie den Kühlschrank.
Sobald Rechenzentren ins Spiel kommen, müssen wir vieles im Auge behalten. Allein der Transport der Daten vom Spieler zum Server und zurück kostet Energie. Bei den Rechenzentren wissen wir nie genau, wie ökologisch sie arbeiten. Oft haben wir es mit Rechenzentren zu tun, die Rechenjobs woanders hin auslagern, wodurch weitere Datenübertragung erfolgt. Auf diese Weise gehen wir beim Cloud Gaming von einem 2-, 3-, vielleicht sogar 4-fachen Energieverbrauch aus, als wenn jemand die Grafik wie bisher zu Hause an seinem PC oder seiner Konsole berechnet. Die Entwicklung führt also zu einem deutlichen Anstieg der Energiekosten.
Die Studie von Norman Bourassa ist online nachzulesen. Sie schlüsselt auch den Energieverbrauch nach Spielen auf. Call of Duty mit seinen 7 Renderebenen verbraucht zum Beispiel ein Vielfaches von League of Legends mit seiner orthogonalen Weltansicht. In den meisten Spielen gehen Menschen, Avatare, Kreaturen aller Art durch 3D-Landschaften. Die meisten dieser Bewegungsabläufe kommen aus den Bibliotheken der Game Engines, also den Baukästen, mit denen Spiele heutzutage entwickelt werden. In vielen Fällen aber sind neben dem Standardgehen und geradeauslaufen spezielle Bewegungen nötig. Die Technik heißt Motion Capturing. Dank fallender Preise für die Sensorik ist das kein Nischenmarkt mehr. Niklas Bothe von den Berliner OnPoint Studios.
Es gibt Systeme, die basieren halt auf Gyroskopen und mit Sendern. Die haben allerdings das Problem, dass dadurch, dass das Bezugssystem fehlt, du oft Probleme hast mit den Floor-Contacts, dass die Füße durch den Boden gehen, dass die Bewegungen insgesamt einfach ein bisschen schwammiger wirken als halt bei so einem traditionellen passiven System.
Die passiven Systeme arbeiten optisch. Der Tänzer oder Schauspieler trägt einen Anzug mit Markierungen, deren Positionen von einem optischen System registriert werden. Am Stand der Firma im Businessbereich der Gamescom konnte man über eine VR-Brille einen Avatar sehen und ihm Regieanweisungen wie zum Beispiel »Leg dich hin« geben. Im Berliner Studio legte sich eine Probandin dann tatsächlich hin und in Köln sah man den Avatar am Boden. Die Bewegungsdaten sind sehr umfangreich, was nicht immer gut ist. Niklas Bothe.
Ich würde schon sagen, die Nachbearbeitung ist definitiv der größte Kostenpunkt. Und das skaliert natürlich hart damit, wie viel man letztendlich von den wirklich gedrehten Sachen auch nehmen möchte.
VR-Brillen, die virtuelle Realität, also künstliche Räume und Bewegungen auf die Netzhaut der Augen projizieren, sind auf der Gamescom seit einigen Jahren gang und gäbe. In den Messehallen waren jetzt aber, vor allem an den Ständen mit Rennspielen, bewegliche Sitze zu sehen, in denen der Spieler mit VR-Brille am Kopf hin und her geschaukelt wird. Ein ursprünglich aus Brasilien stammendes Unternehmen ging hier einen Schritt weiter und präsentierte eine Kugel, in der zwei Personen bequem Platz haben. Geraldo Sato von Motionsphere.
Wir müssen die Informationen, die uns das Spiel liefert, mit der Bewegungsmechanik unserer Kugel verbinden. Unsere Software vermittelt den Personen in der Kapsel dann bei einem Autorennspiel zum Beispiel das Gefühl, dass sie sich nach vorn bewegen. Man fliegt zum Beispiel über eine zerstörte Landschaft und lässt sich dann durch die Brille Möglichkeiten einblenden, wie die Landschaft wieder aufgebaut aussehen könnte.
Es scheint also so, als wenn großer Aufwand getrieben wird, um das, was VR oder Virtual Reality an Bewegung im Raum bietet, auch körperlich spürbar zu machen, oder Maximilian?
Ja, die Computerspieleindustrie ist natürlich dafür die treibende Kraft. Es geht hin bis in kleinste Details. Wenn ich zum Beispiel in VR, also virtuelle Realität, ein Zahnrad auf eine Achse stecken möchte, also ein Lernspiel, eine Lehranwendung, ist das haptische Feedback wichtig. Und das heißt, ich ziehe einen Datenhandschuh an, der entsprechend Druck in meine Finger bringt, sobald ich diese virtuelle Schraube berühre. Ganz schön zu sehen war auf der Messe übrigens, wie die Besucher im Vergleich zu früher die VR-Brillen aufsetzten und die Controller in die Hand nahmen. Das war vor 3 Jahren noch mit viel Oho und Aha verbunden. Heute ist es eher so, gut, ich setze mich jetzt in den Rennwagen, kann ich mich wirklich hinsetzen, ist dann Hocker unter mir, also lässig.
Das Oho und Aha war ja auch ein bisschen damit begründet, dass vielen Menschen unter einer VR-Brille übel geworden ist. Ist das heute anders?
Das ist eigentlich gelöst, wenn man lokal spielt oder lernt mit den VR-Ausrüstungen. Das Thema Motion Sickness kam bei einer Podiumsdiskussion beim Gamescom-Kongress auf. Da unterhielten sich Vertreter der Motorsportbranche, der Autohersteller und der VR-Entwickler über etwas, was den Spieß gerade umdreht. Und darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Ich war völlig überrascht. Ich kaufe mir keine großen Sitze, die herumwackeln, um ein Rennspiel virtuell echt erscheinen zu lassen, sondern ich fahre Auto. Das Auto ist ja ein schaukelndes Gerät. Es hocken die Kinder hinten gelangweilt auf den Hintersitzen. Wie wäre es, wenn diese jetzt VR-Brillen aufsetzen, die ihnen eine Unterwasserwelt zeigen, die vom Bewegungsablauf her zur Bewegung des Autos passt? Da ist die Latenz natürlich ganz wichtig, da wird es einem doppelt übel, wenn es nicht stimmt, aber vielleicht überhaupt nicht mehr, wenn es gut gemacht ist.
Wie kommen die Daten der Autobewegung verzögerungsarm in die VR-Brille?
Nicht über das Handy, was in der VR-Brille drin steckt, in so einem Szenario, sondern über den CAN-Bus des Autos.
Gab es auch Neues von den Spielekonsolen?
Bluetooth-fähige Controller, da dachte ich mir, zu viel Latenz. Aber ansonsten warten aufs nächste Jahr. Der Energiespezialist Norm Bourassa, den wir zu Beginn gehört haben, meinte, Konsolen verbrauchen erheblich weniger Strom als ein fetter Gaming-PC.
Über die Gamescom und den Gamescom-Kongress sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Der Druck auf die Internetplattform steigt und steigt. Immer lauter und eindringlicher werden die Forderungen der Politik, dass die Anbieter von Kommunikationsplattformen ihre Kunden im Zaum halten. Sie sollen Hassreden verhindern, Straftaten unterbinden. Vorfälle, so die jüngste Forderung aus Deutschland, sollen sie den Strafverfolgungsbehörden melden. Die großen Plattformen haben dazu ihr Beschwerdemanagement gewaltig ausbauen müssen, zumal es nicht mehr nur um die Einhaltung der selbstgesetzten Community-Standards geht, sondern jetzt staatliche Vorgaben wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz umzusetzen sind. Forscher der Queen Mary University of London haben sich ein Jahr lang das Beschwerdeaufkommen bei großen Plattformen angeschaut. Über die Erkenntnisse habe ich mit Gareth Tyson gesprochen.
The majority of our findings were focusing on who was generating complaints.
Unsere Ergebnisse konzentrieren sich einerseits darauf, wer diese Beschwerden generierte. Ein interessantes Ergebnis ist zum Beispiel, dass die überwiegende Mehrheit der auf der Welt generierten Beschwerden tatsächlich nur von einer winzigen Zahl von Absendern stammt. Die wichtigsten 10 haben etwa 40% aller gesendeten Beschwerden eingereicht. Die andere Seite der Studie befasst sich mit der Frage, wer diese Beschwerden erhielt und worum es in den Beschwerden ging. Wie Sie sich vorstellen können, ging es meist um Webseiten, die schwere Urheberrechtsverletzungen begehen oder unerlaubte Downloads anbieten, zum Beispiel Software oder Pornografie. Eine weitere interessante Feststellung war, dass viele der untersuchten Beschwerden, gelinde gesagt, Fehler hatten. So fanden wir beispielsweise Fälle, in denen einzelne Organisationen immer wieder dieselben Beschwerden generierten, oder Fake-Beschwerden, wo ohne weitere Belege behauptet wird, dass bestimmte Musikstücke auf einer Webseite angeboten würden. Wir haben uns auch angesehen, ob die Websites den Inhalt nach einer Beschwerde entfernt haben oder nicht. Denn das ist ja Sinn und Zweck der Beschwerden. Aber da fanden wir heraus, dass in ungefähr 20% der Fälle der Inhalt entfernt wurde, aber in ungefähr 80% der Fälle der Inhalt noch aktiv ist und Bestand hat.
Where the content is still up and live.
Ja, reden wir über die 10 Organisationen, die, wie Sie sagten, 40% der Beschwerden insgesamt auf der Welt senden. Was wissen Sie denn über diese Organisationen?
Diese Top 10 werden größtenteils von spezialisierten Unternehmen dominiert, die sich auf Urheberrechtsverletzungen konzentrieren. Große Produzenten von Inhalten beauftragen diese Unternehmen, um Urheberrechtsverletzer in ihrem Namen zu verfolgen. Das sind Dutzende oder sogar Hunderte von Content-Inhabern, die dann von einer Kanzlei vertreten werden. Und neben diesen Top 10 haben wir auch einige hauptsächlich US-Amerikaner, Medienriesen festgestellt. Im Großen und Ganzen beruht die Mehrheit der Beschwerden nicht auf behördlichen Anordnungen oder auf Gerichtsbeschlüssen, sondern sie kamen von den großen Rechteinhabern mit dem Ziel, dass die Websites raubkopierte Versionen ihrer Werke entfernen.
Diese Kanzleien, die im Auftrag von Rechteinhabern tätig werden, wie arbeiten die? Wie ist die Qualität dieser Beschwerden?
Das ist gemischt. Einige waren anscheinend ziemlich effektiv. Das war professionelle Arbeit. Sie haben die richtigen Beschwerden identifiziert und sie korrekt eingereicht. Wir haben aber auch Akteure festgestellt, die das lasch handhaben und automatisch Beschwerden zu potenziell möglichen Verstößen gegen Hinz und Kunz generieren. In unseren Daten war Google einer der Hauptempfänger von Beschwerden. Wenn Sie sich bei Google beschweren, möchten Sie natürlich, dass bestimmte Internetadressen, also die URLs, aus den Suchergebnissen entfernt werden. Und uns ist aufgefallen, dass es Unternehmen gab, die reihenweise URLs automatisch generierten, die gar nicht existieren, aber den Titel enthalten. Unsere Vermutung ist, dass man Zeit und Mühe scheut, echte URLs mit Rechteverletzungen aufzuspüren. Stattdessen wird geraten, wie die URLs lauten könnten, und dann an die Plattformen wie Google gesendet. Damit ist die Sache vom Tisch und der Dritte, also zum Beispiel Google, ist dann für die Überprüfung ihrer Sache verantwortlich. So wird ihr Prozess schlanker und weniger aufwendig.
Was bedeutet das denn für die wirklich qualifizierten Beschwerden und die Rechte seriöser Beschwerdeführer, insbesondere wenn es sich nicht um solche großen Kanzleien, sondern wirklich um einzelne Personen handelt?
Well, it just makes the whole process much more noisy. And I think it's largely about deciding who pays for the manpower to deal.
Nun, das stört das ganze Verfahren. Ich denke, hier geht es hauptsächlich darum, wer für die Kosten des Beschwerdemanagements aufkommt. Denn wäre jede einzelne Beschwerde schon vorher geprüft und wirklich korrekt, müsste sich die Plattform damit nicht mehr beschäftigen. Sie könnte sie einfach umsetzen und die nötigen Maßnahmen einleiten. Wenn aber die Beschwerdeführer die Arbeit auf die Plattformen verschieben, dann müssten die dafür Leute einstellen, die die Beschwerden prüfen. Das macht das Leben jener Einzelpersonen, die eine berechtigte Beschwerde einlegen, schwer. Denn der ganze Prozess wird offensichtlich verlangsamt.
It makes their life much more difficult, because obviously it slows the process.
Über das Beschwerdemanagement bei Plattformbetreibern sprach ich mit Gareth Tyson von der Queen Mary University of London.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 10: Der Informationsfilter.
Wir bleiben thematisch noch ein wenig bei den großen Internetplattformen, wenn auch mit einem anderen Blick darauf. Es geht um die Frage, wie die Plattformen mit ihren Nutzern umgehen, welche Informationen sie nach vorne stellen und welche sie möglichst uninteressant erscheinen lassen. Sind Nachrichten aus der Umgebung der Nutzer wichtiger als die aus dem Weltgeschehen? Werden positive Nachrichten bevorzugt und negative abgeschwächt? Bei Facebook hat man mit der gezielten Auswahl von Nachrichten viele Erfahrungen gemacht. Piotr Heller erklärt uns heute in seiner Reihe Algorithmen im Alltag den Informationsfilter-Algorithmus, der dahinter steckt.
Das zeigt ja, wenn das so einfach quasi durch das Verschieben von irgendwelchen Parametern man Stimmung beeinflussen kann, zeigt das, dass es Facebook die ganze Zeit macht. Nur vorher wird es als normal empfunden und wenn es davon Abweichungen gibt, erzeugt es Aufregung.
Der Punkt, den Lorenz Matzert von der Organisation Algorithm Watch anspricht, ist folgender. Tatsächlich muss Facebook irgendwie auswählen, welche Beiträge es seinen Nutzern anzeigt. Denn wann immer einer der über 1 Milliarde täglichen Nutzer seinen Nachrichtenstrom aufruft, könnte das soziale Netzwerk ihm 1500 bis 15.000 mögliche Beiträge anzeigen, je nachdem, wie viele Freunde er oder sie hat. Facebook kanalisiert diese Informationsflut, indem Algorithmen entscheiden, was einen bestimmten Nutzer am meisten interessieren dürfte. Diese Filteralgorithmen werden, auch unabhängig von irgendwelchen Experimenten, die gerade laufen mögen, ständig angepasst.
Input.
Der kriegt zum einen natürlich erstmal die Inhalte rein, die alle möglichen Leute zur Verfügung stellen. Da sind Texte und mittlerweile eben viele Videos, natürlich Fotos und auch Audio und Werbung nicht zuletzt. Und dann gibt es Wissen über die einzelnen Nutzer, also jetzt mein Alter, mein Geschlecht, mein Wohnort, meine Vorlieben und Interessen. Dann kennt Facebook von mir mein Verhalten im Vorherigen, also was ich geliked habe.
Aus all diesen Informationen errechnet der Algorithmus, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmter Nutzer mit einem bestimmten Inhalt interagiert. Diese Einschätzung basiert darauf, wer den Inhalt erstellt hat. War der Nutzer in der Vergangenheit interessiert an dieser Person? Sie basiert darauf, was für ein Inhalt es ist. Reagiert der Nutzer eher auf Fotos oder Videos? Sie basiert auf den bisherigen Reaktionen auf den Inhalt. Wurde er oft weitergeleitet? Sie basiert auf der Aktualität und so weiter. Ein Facebook-Entwickler wird oft damit zitiert, dass es 100.000 Faktoren gibt, die in die Berechnung einfließen.
Output.
Der Output sind eben diese Inhalte, ne, die aus verschiedenen Quellen stammen.
Oder besser gesagt, die Reihenfolge, in der die Inhalte dem User angezeigt werden. Facebook passt die Gewichtung in seinem Algorithmus dabei ständig an. Ein paar Beispiele.
Januar 2017.
Das Ansehen langer Videos fällt stärker ins Gewicht.
März 2017.
Angaben zu Emotionen werden stärker gewichtet als Likes.
August 2017.
Schnell ladende Seiten werden bevorzugt.
Dezember 2017.
Inhalte, die aggressiv um Reaktionen betteln, werden herabgestuft.
Januar 2018.
Inhalte, die Interaktionen mit Freunden... Und so geht es ständig weiter.
März 2018.
Wie gut diese Änderungen sind? Facebook testet das auf 2 Arten. Erstens analysiert das Unternehmen, wie oft Nutzer mit Inhalten interagieren. Zweitens lässt es Testnutzer Beiträge von Hand sortieren und vergleicht deren Sortierung mit den algorithmischen Vorschlägen.
Performance.
Ziemlich gut, würde ich sagen, weil es gibt ja sehr viele Leute, die Facebook nutzen. Wenn Facebook so schlecht wäre oder als schlimm oder nervig empfunden würde, dann würden uns nicht so viele Leute nutzen.
Es gibt eine Umfrage, die das unterstreicht. Ein Fünftel der Internetnutzer in Deutschland informiert sich aus sozialen Netzwerken über das Weltgeschehen. Bei den jungen Menschen ist es sogar ein Drittel. In Amerika nutzen einer anderen Umfrage zufolge über 40% der Erwachsenen Facebook als Nachrichtenquelle. Das soziale Netzwerk wählt die Nachrichten also offensichtlich so aus, dass die Nutzer das ansprechend finden. Kritiker befürchten allerdings, dass dadurch Filterblasen entstehen. Dass also Leute, die etwa einem bestimmten politischen Lager angehören, irgendwann nur noch Beiträge aus diesem Lager zu sehen bekommen und so ein schiefes Weltbild entwickeln. Im Magazin Science erschien 2015 eine Studie, die diesen Vorwurf entkräften sollte. Ihr Ergebnis? Facebooks Filteralgorithmen haben nur geringen Einfluss darauf, dass Nutzer weniger Inhalte des anderen politischen Lagers zu sehen bekommen. Die Studie wurde damals allerdings scharf kritisiert, auch weil sie von Facebook-Forschern gemacht wurde. Aber externe Forscher kommen nicht an die wichtigen Daten. So kamen Wissenschaftler aus Amsterdam 2016 zu dem Schluss, dass es derzeit nicht genug empirische Belege gibt, um sich wegen Filterblasen Sorgen zu machen. Dass sich das aber ändern könnte, wenn personalisierte Nachrichten zu einer dominanteren Nachrichtenquelle werden. Lorenz Matzert sieht aber ein ganz anderes Problem.
Systemgrenzen.
Was generell ein Problem ist bei so technischen Lösungen, ist, die menschlichen Zwischentöne, auch Humor zu erkennen zum Beispiel, also Nuancen in der Kommunikation. Wenn ich jetzt jemand bin, der auf schwarzen Humor steht, dann kriege ich wahrscheinlich eher aus statistischen Gründen viel davon zu sehen, aber nicht, weil Facebook erkannt hat, dass das mein Humortyp ist.
So kann es sein, dass sich manche Nutzer am Ende doch falsch verstanden oder sogar bevormundet fühlen von den algorithmischen Informationsfiltern. Wozu das führen kann, zeigt das Beispiel des Facebook-Konkurrenten Twitter. Der Kurznachrichtendienst ließ den Nachrichtenstrom lange Zeit völlig ungefiltert passieren. Aber seit 2016 sortiert auch dort ein Algorithmus die Posts, die Nutzer angezeigt bekommen. Der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Und 2018 ruderte das Unternehmen zurück. Mit nur 2 Klicks können Twitter-Nutzer sich ihren Nachrichtenstrom wieder ganz ohne algorithmisches Zutun in rein chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen.
Das war Piotr Heller über Informationsfilter-Algorithmen. Und in der nächsten Woche geht es dann um verständnisvolle Algorithmen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 39548.
Du bist im Knast?
Gefängnis, mein Lieber. Aber nur zu Besuch. Woher weißt du das?
Gefängnis? Seit wann so vornehm, Knacki? Wenn ich Monopoly mit dir spiele, nie ohne meine Webcam.
Na, was meinst du, was unsere Webcams schon an Spielgebühren sparten? Aber Dicker, du kiekst durch die Webcam, bevor ich dir anrufe, traust du mich nicht?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Wenn du mich nicht traust, kiek ich dir auch dort auf den Tisch.
Mir?
Mir?
Wenn du mir nicht traust, das heißt, wenn ich dir nicht trau, hör auf zu Berlinern, das verstehen die Schnüffler nicht.
Wieso?
Warum?
Wieso, warum?
Knacki, das heißt doch nicht wieso, sondern warum, sonst könnte es wer falsch interpretieren.
Warum? Wir sind doch unter uns, VDS ist doch verboten.
Noch verboten, bei uns. Weißt du, wie viele befreundete Nachbarstaaten, wo es erlaubt ist, für uns abschnorcheln?
Meinst du England, Österreich, Belgien, Frankreich, Dänemark?
Dänemark, Knacki, in Dänemark ist nichts mehr mit VDS. Aus, voll an die Wand. Alle waren falsch konvertiert, die Vorratsdaten. Notbremse.
Keine Vorratsdaten mehr? Alle Dänen nicht mehr dauerüberwacht? Im Gegenteil zu uns?
Bei uns ist es noch nicht so weit.
Was ist denn faul im Überwachungsstaat?
10.000 dänische Urteile für die Tonne. Darum ist plötzlich Schluss in Dänemark. Bei uns glauben sie noch daran.
Wer ist sie? Wir sind doch die, die dran glauben müssen.
Du wirst ja plötzlich spitzfindig, Knacki. Aber mir und mich verwechseln, wa?
Besser als mein und dein, Dicker. Bevor das auch unsere Schnüffelprogramme falsch konvertieren.
Wie bei dir, was?
Schnauze. Sag mal, Dänen sind doch umweltfreundlich.
Ja, und?
Wo würdest du denn als Däne Vorratsdaten speichern?
In Dänemark, wo es möglichst cool ist.
In Grönland zum Beispiel?
Klar, auch Schlapphüte sind Energiesparer.
Cool. Darum, also will dieser Falschspieler Grönland kaufen.
Nicht darum, deswegen.
Okay, Herr Oberlehrer. Hey, let's make Monopoly great again mit Grönland und Island.
Alex, Alaska.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Bei Mastercard gab es ein Datenleck und es war größer als anfangs gedacht. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Bei dem Datenleck im deutschen Mastercard-Bonusprogramm Priceless Specials sind auch Listen mit vollständigen Kartennummern in Umlauf gelangt. In den ersten bekannt gewordenen Listen waren die Nummern noch bis auf die letzten 4 und ersten 2 Ziffern unkenntlich. Das zu den jeweiligen Karten gehörende Ablaufdatum und die Prüfnummer auf der Rückseite waren jedoch nicht Teil des Datenlecks. Damit können die geleakten Kartennummern nicht direkt für Einkäufe im Internet verwendet werden. Es besteht aber die Gefahr, dass Kriminelle mit den in Umlauf gelangten Informationen wie E-Mail, Geburtsdatum, Handynummer oder Anschrift E-Mails verschicken, um an Passwörter zu gelangen.
YouTube löscht mehr als 200 Propagandakanäle.
Die Online-Videoplattform YouTube hat 210 Kanäle gesperrt, die Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong gemacht haben sollen. Auf den Kanälen seien in koordinierter Art und Weise Videos zu den Protesten in Hongkong hochgeladen worden, erklärte der Mutterkonzern Google diese Woche. Die Erkenntnisse decken sich mit Erklärungen der Online-Dienste Twitter und Facebook zu China. Diese hatten China vorgeworfen, eine Online-Manipulationskampagne gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu fahren.
Browser blockieren kasachische Spionagezertifikate.
In den Browsern von Mozilla und Google, Firefox und Chrome, wird ab sofort das TLS-Zertifikat, mit dem die kasachische Regierung zeitweise den Datenverkehr von Nutzern überwacht hat, gesperrt. Vor einigen Wochen hatten kasachische Internetprovider angefangen, ihre Nutzer aufzufordern, dieses Root-Zertifikat im Browser zu installieren. Mit dem Zertifikat war es der kasachischen Regierung demnach möglich, den Datenverkehr von Nutzern auch bei verschlüsselten HTTPS-Verbindungen zu überwachen.
Google Fotos kann Texte in Bildern erkennen.
Der Suchmaschinenkonzern hat in seinem Programm Google Fotos die Möglichkeit aktiviert, Texte aus Bildern direkt zu kopieren und weiterzuverwenden. Das Unternehmen hatte die Funktion bereits vor einem Jahr vorgestellt, bislang war sie aber noch nicht verfügbar. Rufen Nutzer ein Bild auf, in dem ein Text enthalten ist, können sie diesen erkennen lassen, indem sie die Google Lens Schaltfläche am unteren Bildrand drücken. Medienberichten zufolge lassen sich auch aufgenommene Fotos nach Texten durchsuchen.
Facebook gewährt mehr Privatsphäre.
Mithilfe des Werkzeugs Clear History können Nutzer sehen, welche Websites und Apps Informationen an den Facebook-Konzern weitergeleitet haben. Zudem können User die bestehende Verbindung der Informationen zum Profil lösen und künftige derartige Verknüpfungen sperren, und zwar für einzelne Seiten und Apps oder generell. Damit sollen Nutzer mehr Kontrolle über Daten erhalten, teilte Facebook diese Woche in einem Blog-Eintrag mit. Die Funktion wird zunächst nur in Irland, Spanien und Südkorea freigeschaltet.
Bei Android wird der Nachtisch gestrichen.
Der Google-Konzern hat sich von der Tradition verabschiedet, Versionen des Betriebssystems Android nach Süßigkeiten zu benennen. Die nächste Variante, für deren Namen bisher der Anfangsbuchstabe Q vorgemerkt war, soll nun stattdessen Android 10 heißen, teilte Google in einem Blog-Eintrag mit. Bislang wurden die Versionen in alphabetischer Reihenfolge von Android Cupcake bis zu Android Pie benannt.
Sternzeit, 24. August, letzte Ausfahrt vor der Milchstraße. Morgen vor 30 Jahren zog die Raumsonde Voyager 2 am Planeten Neptun vorbei. Es war die vierte und letzte Station der legendären Sonde, die sich 12 Jahre zuvor auf den Weg gemacht und bereits Jupiter, Saturn und Uranus besucht hatte. Voyager zog in 5000 Kilometern Höhe über den Nordpol des Gasplaneten hinweg. Kurz danach passierte sie den größten Neptun-Mond, Triton, in 40.000 Kilometern Abstand. Auf den Fotos des Planeten war ein großer dunkler Fleck zu erkennen, der durch die Atmosphäre wirbelte und fast die Ausmaße der Erde hatte. Anders als bei Jupiter sind die Strukturen in der Gashülle Neptuns nicht sehr langlebig. Inzwischen macht das Hubble-Weltraumteleskop fast so gute Aufnahmen von Neptun wie damals die Sonde. Der große Voyager-Fleck ist verschwunden, dafür haben sich neue Wolken gebildet. 1989 gab es noch 9 Planeten, weil Pluto noch nicht als Zwergplanet galt. Trotzdem war Neptun beim Voyager-Besuch der äußerste Planet. Denn Plutos stark elliptische Bahn verläuft zu einem kleinen Teil innerhalb des Neptun-Orbits und Pluto befand sich seinerzeit genau in diesem sonnennächsten Bereich. Nach der Passage hat die Sonde noch einmal zurückgeblickt. Dabei entstand ein grandioses Bild, das Neptun und seinen größten Mond als dünne Sicheln zeigt. Dies war das Abschiedsfoto. Voyager 2 driftet nun hinaus in die Weiten der Milchstraße. Die NASA hat aber noch immer Funkkontakt zur unverwüstlichen Sonde, die inzwischen 4-mal weiter von der Sonne entfernt ist als Neptun.
Sind E-Sports wirklich Sport? Anlässlich der Gamescom wird über diese Frage gleich bei Streitkultur debattiert. Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.